Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin, stellvertretende Einrichtungsleitung, Referentin für pädagogische Fachkräfte und Autorin. Und ich betreibe diesen Podcast, in dem ich im Moment alle zwei Wochen Situationen aus Kindertageseinrichtungen aufgreife, die reflektiere, mit ein bisschen Fachwissen garniere und dann ganz obendrauf noch so ein Klecks Empathie gebe, weil ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, die wir schöner gestalten können und zwar zum Wohle aller im Grunde. Und manchmal habe ich auch Gäste in diesem Podcast und ich freue mich sehr, denn heute ist Caroline Schneider bei mir und ich freue mich da wirklich drauf, weil wir werden über Marte Meo sprechen. Und jetzt sage ich noch kurz zwei, drei Sachen zu Caroline. Wir kennen uns über Instagram, dieses wundervolle Tool, das mich mit so vielen tollen Menschen schon verknüpft hat in der Vergangenheit. Genau, Caroline ist staatlich geprüfte Erzieherin, sie ist Kindheitspädagogin, sie ist systemische Beraterin, selbstständige Referentin auch für Kitas und Beraterin für Familien und natürlich, wie nennt man das, Marte Meo Spezialistin, Trainerin, ich weiß gar nicht genau. Caroline, herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, für die umfassende Vorstellung. Ja, freue mich, dass wir gemeinsam über Marte Meo sprechen heute.
Ja, möchtest du noch was ergänzen? Habe ich was vergessen zu sagen, was dir wichtig wäre?
Ich bin Mama, habe zwei Kinder, die sind 3 und 5. Das ist auch noch ein großer Teil von meinem Leben. Genau. Ja. Und ich bin auf dem Weg zur systemischen Beraterin und Marte Meo Beraterin und Kollegentrainerin und fange jetzt noch die Supervisorenausbildung an. Genau.
So, jetzt haben wir gesagt, wir starten hier direkt los. Meine erste Frage wäre, was ist denn jetzt dieses Marte Meo? Das ist ja so in aller Munde momentan.
Ja.
Kannst du also das irgendwie erklären kurz?
Ich versuche es kurz zu erklären. Also es ist erstmal bedeutet, der Begriff ist ja so ein bisschen schwer zu greifen. Es bedeutet aus eigener Kraft. Also irgendwie aus dem Lateinischen abgeleitet, aber ich bin selber keine Lateinerin, deswegen kann ich das nicht so gut. Genau, aber der Sinn, der dahinter steckt, ist aus eigener Kraft und deshalb, weil die Idee ist, dass man aus den Videobildern, die man bei Marte Meo anschaut, in seine eigene Kraft kommt. Als Eltern, als Fachkraft, genau, als Angehörige von pflegebedürftigen Menschen, also zu erkennen, wo bin ich wie wirksam. Und das geht eben mit den Videobildern sehr, sehr gut. Und kann darüber so das eigene Verständnis, das man von sich selbst irgendwie entwickelt hat. Ja, manchmal ist das Bild ja sehr negativ, gerade in sehr belasteten Situationen. Kann man das so Schritt für Schritt wieder ein bisschen revidieren, ja, und kann das abändern und kann sagen, ah, da gelingt mir das ja doch, dass das Kind, das scheinbar nie auf mich hört, genau das tut, was ich ihm gesagt habe. Obwohl ich im Alltag immer das Gefühl habe, dass das niemals passiert.
Heißt, in dem Moment, wo ich eine Herausforderung habe in meinem Alltag als Elternteil oder in unserem Fall jetzt als pädagogische Fachkraft, würde ich ein Video machen und würde mir angucken, was läuft denn da so?
Genau, und vor allen Dingen erstmal angucken, was läuft da gut. Ja. Welche gelungenen Momente sind da? Und wo erkenne ich das, was das Kind in dem Moment braucht und kann das eben auch umsetzen in der Situation?
Wie
und
ist
dann
da?
Arbeitet man noch mit Gelegenheiten? Also, das heißt, mit Situationen, wo man sagt, und in dem Moment wäre es gut, XY zu tun. Also zum Beispiel zu benennen, was ich als nächstes tue, damit das Kind orientiert ist und da selber mit einsteigen kann. Also man schaut, welches entwicklungsunterstützende Verhalten schon da ist, was vielleicht noch mehr gezeigt werden darf, eingesetzt werden darf und was eventuell auch fehlt. Also das wäre der Zugang quasi über die Fachkraftschiene. Oder man guckt, was das Kind braucht. Also was braucht das Kind in welcher Situation, damit es etwas lernen kann, das es noch nicht kann? Ja.
Mega spannend. Also ich fange nochmal aber jetzt an einem anderen Punkt an. Das heißt ja quasi, die Leute müssen sich selber dafür filmen oder es kommt jemand, der die filmt. Ist das nicht eine sehr große Hemmschwelle?
Ja, ist es oft.
Erzähl mir mehr.
Also meine eigene persönliche erste Videoerfahrung war fürchterlich. Mhm. Also das war in der Fachakademie mit meinem Pädagogiklehrer. Und ich fand es nur schlimm. Also ich habe mich so beobachtet und durchleuchtet und analysiert gefühlt. Und das war, also ich fand es überhaupt nicht hilfreich in der Situation. So. Mhm. Ja, es ist eine große Hemmschwelle. Also das erlebe ich schon auch immer wieder, wenn ich Teams davon erzähle. Und es gibt auch so klassische Befürchtungen oder Annahmen, wo man sagt, ja, das funktioniert ja eh nicht, weil wenn man weiß, dass da eine Kamera steht, macht man das ja eh ganz anders, ja. Oder die Kinder würden sich ganz furchtbar verstellen oder würden immer nur zur Kamera gucken und so. Also man würde quasi keine richtige Situation bekommen. Mhm. Genau, und dieses halt sich selber sehen und auch die Angst vor der Bewertung, die ist halt ganz groß. Also auch wenn man vorher sagt, es ist eine wertschätzende Methode, es ist eine ressourcenorientierte Methode, aber die Angst davor, da jetzt gesagt zu bekommen, dass man alles ganz furchtbar macht, die ist einfach wirklich groß. Mhm. Weil wir so ja auch also oft Feedback oder Lernsituationen ja erlebt haben selber. Mhm.
Ja, ja, genau. Wir sind alle so ein bisschen sozialisiert auf dieses Bewertungsding, ja, und oft sind es ja dann Negativbewertungen. Was hat dir dann geholfen? Also wenn du sagst, deine erste Erfahrung, die war so fürchterlich und du fandst es überhaupt nicht hilfreich und überhaupt nicht gut, was war so der Game Changer dann? Gab es das wahrscheinlich? Oder?
Ja, also ich bin dann auf Mathemio gestoßen, als ich pädagogische Qualitätsbegleitung war. Also die gibt es immer noch in Bayern, genau, die begleiten Kitas über einen längeren Zeitraum. Und da war immer so auch die Frage, wie kann man Haltungsveränderung unterstützen? Ja, welche Methoden gibt es dafür? Und also so die große Frage dazu. Und da war dann eine Antwort drauf, dass eben Videofeedback-Methoden dann eine sehr große Wirksamkeit haben. Genau, und da bin ich dann mit Mathemio in Berührung gekommen und fand es dann voll spannend. Mhm. Also da war die Faszination einfach ziemlich schnell dann da und fand es einfach so interessant, dass dann da die Hemmschwelle gar nicht mehr so groß war, mich zu filmen. Mhm. Ja.
Genau. Würdest du sagen, du hast dich dann auch ein bisschen dran gewöhnt? Ja. Oder war es wirklich eher der Punkt, dass du gesagt hast, du erkennst jetzt den Nutzen davon und dann kannst du dich eher breitschlagen lassen sozusagen?
Also klar tritt auch eine Gewöhnung ein, weil am Anfang ist es ja auch erstmal komisch, wenn man noch nicht oft seine eigene Stimme gehört hat, ne? Und ja, man ist ja so selber sein eigener größter Kritiker und denkt sich dann, oh Gott, und wie schaue ich denn da aus? Und da gucke ich ja voll schräg und so. Man bewertet sich ja selber dann ständig am meisten eigentlich. Ja, und das ist tatsächlich eine Gewöhnung. Mhm. Also das ist dann irgendwann gar nicht mehr so aufregend, dramatisch, sich dann da irgendwie zu sehen. Mhm. Ja. Aber das andere bleibt spannend, ne? Also das, was kann ich da alles erkennen und wahrnehmen von dem, was da passiert?
Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also ich habe das auch mit diesen Videos. Ich habe, wie gesagt, ja nie mit Mathemio gearbeitet, aber wir mussten uns im Studium filmen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch Bestandteil. Doch, hast du gesagt, das war bei euch auch Bestandteil.
Das Filmen war in der Ausbildung, genau.
Ah ja. Ja, also wir mussten das im Studium machen. Mhm. Und ich fand das auch total gruselig. Also mit der Stimme, mittlerweile, das geht, weil ich muss mir auch ab und zu meine eigenen Podcast-Sachen anhören, um nochmal was zu schneiden oder so. Das kriege ich jetzt hin. Aber mich selber auf einem Film zu sehen, wie ich dann da stehe, es fühlt sich einfach immer anders an, als es aussieht. Mhm. Also wird das mit der Zeit besser? wenn du es jetzt so auf diese Bartimeo-Situationen machst, wird das dann besser, weil man sieht sich ja dann auch in Interaktion mit dem Kind.
Ja. Ja, und das mit diesem, es fühlt sich immer anders an, wie es aussieht, das finde ich jetzt auch gerade spannend, weil ja meistens dann, also in diesem Review, also in dieser Rückschau, in der Situation, wo ich es wieder anschaue, habe ich ja ein anderes Gefühl zu der Situation, wie in dem Moment, wo ich in dieser Situation bin. Und aber das eigene Gefühl, das ich da habe in der Situation, also ich bin aus irgendeinem Grund gestresst oder so weiter, macht ja auch was mit meiner Wahrnehmung.
In der Situation oder
Ja,
hinterher, wenn ich es
in der
angucke?
Situation selber. Und wenn ich es dann hinterher angucke und ich habe dann da ein anderes Gefühl, ja, oder kann, weil es jetzt mein zweites oder drittes Review ist, da einigermaßen entspannt reingehen, dann habe ich eben viel mehr Kapazitäten, da andere Sachen wahrzunehmen, für die ich so in der alltäglichen Situation gar keinen Platz habe, die zu sehen oder zu erkennen.
Ja, das Coole an Videos ist ja auch, dass man sich's halt ein paar Mal angucken kann und sich nochmal wie rückversichern kann. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ist das wirklich so
Ja.
passiert? Könnte man es nochmal anders sehen? Ja.
Genau. Und der Unterschied bei Martimeo im Vergleich zu, wir machen mal ein Video und schauen das halt mal an, also ist einfach der, dass ich, wenn ich die Ausbildung mache, lerne, der ganz, die ganz gezielten Informationen rauszufiltern, die mir da jetzt nützlich sind. Also ich schaue nie Filme von Anfang bis zum Ende einfach an, ja. Weil dann passiert wieder das Gleiche, ja? Dann ist meine Wahrnehmung nicht gerichtet auf das, was ich da jetzt brauche an Informationen, sondern man macht kleine Clips und macht dann damit sichtbar, was da so sekundenweise passiert. Man kann damit die Aufmerksamkeit trainieren. Und manchmal ist es auch notwendig, wenn das Gefühl da ist, von wegen, also wenn es so ein sehr negatives Gefühl da ist, dann auch kleine Clips öfter anzuschauen, damit das so wirklich ins Bewusstsein sickert, ja? Da hat es funktioniert, ja?
Das heißt, es wird auch wirklich eher gezielt auf das geguckt, was funktioniert hat. Auch wenn es jetzt eine Situation war, wo vielleicht genau das herausfordernde Verhalten rauskam.
Ja.
Weiß ich nicht, ob man das so trifft. Ich weiß nicht, ob man so gezielt die Kamera dann aufstellt. Also ist das so, dass man sagt, in der Situation wird auf jeden Fall das und das passieren und deshalb stelle ich es auf, oder?
Nee, man macht tatsächlich gerade zu Beginn von der Beratung eher auch, dass man Situationen filmt, in denen es eher entspannt ist. Auch mit dem Ziel, also auch, weil sich dann oft Sachen übertragen lassen. So, also man unterscheidet ganz grob Folgesituationen und Leitungssituationen. Mit Folgesituationen sind Situationen gemeint, in denen ich dem Ziel von vom Kind folge. Also das sind häufig Spielsituationen. Da geht es um die Initiative vom Kind, um das Benennen von dem, was das Kind tut. Und daneben gibt es Leitungssituationen. Da gebe ich das Ziel vor. Ja, da ist klar, am Ende soll die Jacke angezogen sein oder das Kind soll frisch gewickelt sein. So. Und je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde, setze ich andere Interaktionselemente. Also das sind diese kleinen Teile, die ich tue, wenn ich interagiere, so sehr fein aufgesplittet und sichtbar gemacht. Also in Leitungsmomenten verwende ich davon bestimmte und in Folgesituationen verwende ich davon bestimmte. Und so guckt man eben auch auf die Videos, ne? Also was ist für eine Situation? Was ist das Ziel da? Und was kann man eben auch schon sehen? Was hat das Kind schon gelernt? Also kann es dem folgen, wenn ich sage, wir machen zuerst das, das und das zum Beispiel? Oder hat es da noch gar keinen Überblick, ne, und braucht eine viel engere Begleitung zum Beispiel? Oder, also das ist, finde ich, gerade bei Kindern, die herausforderndes Verhalten zeigen, ist ganz oft das Thema Spielkompetenzen Thema. Und das ist aber häufig gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass das wichtig ist, um das Kind grundsätzlich in der Entwicklung zu unterstützen. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir angefangen haben. Aber
Nix. Aber das heißt, es geht auch immer so ein bisschen drum, Ja, einfach zu gucken, wo steht das Kind in der Entwicklung und wo kann es hingehen. Und deshalb ist es ja auch nicht mit einem Mal quasi getan, sondern man macht das über einen Zeitraum, stimmt's?
Manchmal, also wenn es jetzt keine so eine Riesenfragestellung ist oder keine ganz komplexe Situation mit einem Kind, dann kann auch einmal schon was bewegen. Mhm. Ja, dann kann man da schon mal sichtbar machen, das könnte der Schlüssel sein, und wenn man an der Stelle etwas anders macht, könnte das schon helfen.
Mhm.
So. Aber in der Regel ist es eher was einen gewissen Zeitraum braucht oder ein paar Videos hintereinander, um eine Entwicklung dann sichtbar zu machen. Ja.
Und also was wären da so Einsatzmöglichkeiten? Wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, wenn sich ein herausforderndes Verhalten zeigt und ich komme nicht so richtig dahinter, dann wäre das was, wo ich mir jemand dazu holen könnte,
genau.
Oder eben ich müsste selber die Mathemeo-Ausbildung machen. Ich kann es ja nicht einfach so machen, ne?
Genau, also entweder mit jemandem, mit einer Supervisorin oder mit einer Kollegentrainerin das machen, oder sich selber auf den Weg machen. Ich empfehle es wirklich nicht, einfach so Videos zu machen und die sich so im Team anzuschauen.
Warum nicht?
Das kann schwierig werden, weil da wahrscheinlich der Effekt eher ist, dass sich das, was man eh schon wahrnimmt, verstärkt.
Weil man eben nicht gezielt auf die, auf die Dinge guckt, die du ja gerade schon angesprochen hattest.
Genau.
Ja, verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt sowas habe, dann könnte ich dir anrufen oder könnte dir eine Mail schreiben, könnte sagen, hey, wir haben das, kannst du mal kommen?
Genau, kommen oder die Einrichtung macht selber ein Video und man macht die Fallberatung online. Das geht auch.
Ja. Ach cool, okay. Das wusste ich nicht.
Und
Das ist aber
Datenschutz
geschickt.
ist auch lösbar. Also das ist ja auch manchmal so eine große Hemmschwelle. Also da haben Träger ja auch unterschiedliche Haltungen dazu. Also manche verbieten ja Videoarbeit generell, aber die meisten zum Glück nicht, weil damit einfach eine gute Chance vertan ist. Aber das ist alles lösbar und handelbar. Ja. Genau.
Warte, jetzt muss ich dich noch mal was anderes fragen. Die Einsatzgebiete.
Ja,
wir
genau,
waren bei
da waren wir.
Einsatzgebieten. Genau, also was sind noch Einsatzgebiete?
Also, genau, herausforderndes Verhalten von Kindern ist Einsatzgebiet. Grundsätzlich pädagogische Weiterentwicklung, ja. Dein Lieblingsthema, wir machen unseren Morgenkreis und wir hätten den gerne irgendwie anders oder wir hätten gern, dass die Kinder da mehr mitmachen, weil die sind da alle so gelangweilt.
Hey,
was
aber
können
das
wir da
finde ich
tun?
voll den guten Tipp, weil ich finde ja Morgenkreise nicht per se schlecht.
Ja,
ich finde die ja nur schlecht, wenn sie schlecht gemacht sind.
Ja.
Und wenn ich dann weiß, ich kann jetzt in Zukunft einfach alle Leute zu dir schicken damit und die machen ein Video davon und dann guckt ihr da drauf, wo es denn schon gut läuft. Das ist doch mega gut. Das ist doch ein super Potenzial, was da liegt. Okay,
ja,
fein. Finde ich
genau.
Gut,
Oder
Morgenkreise.
Ne, es kann auch sein, das Mittagessen. Wir sind alle immer so gestresst beim Mittagessen. Wie können wir denn da die Atmosphäre verändern, dass es uns allen besser geht? Man kann es einsetzen zur Praxisanleitung, die zu unterstützen. Mitarbeiterentwicklung, ja, Mitarbeitergespräche, geht das auch. Elterngespräche, auf jeden Fall. Auch mit Kindern. Also ich würde sagen, so ab Vorschulalter ungefähr kann man Situationen in der Bauecke filmen und mit den Kindern besprechen, warum es an diesem Tag zu keinem Streit kam.
Ach, ich finde das voll gut, diesen Ansatz zu gucken, warum kam es jetzt nicht zu dem Streit, warum lief es gut? Ja, das ist ja einfach eine ganz andere Herangehensweise. Dann wird ja diese ganze Bewertungsangst von vornherein eigentlich ja schon umgedreht.
Ja, genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig wertvoll ist für Kinder, weil, also wenn die einfach mit sowas eher aufwachsen, mit dieser Form von Bewertung, die wir eben kennengelernt haben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Weil sie dann ja auch, also das ist eh das Spannende, ne? Wenn ich anfange, Mathemio umzusetzen in meiner Einrichtung, in meiner Gruppe, werden die Kinder das auch tun. Also auch das wirkt über Vorbildfunktion, ja. Wenn ich mich benenne bei dem, was ich tue, setzen das die Kinder auch irgendwann für sich um und fangen an, sich zu benennen. Also das ist auch ganz spannend. Und allein das macht auch schon was. Na, da muss ich noch gar keinen Film gemacht haben mit den Kindern oder von den Kindern. Das alleine wirkt auch schon.
Ja, und also das da, ja, dadurch wird ja im Grunde auch direkt verständlicher, wenn das Kind anfängt zu benennen, was es tut, dann kann ich ja schon besser verstehen, was eigentlich jetzt hier gerade los ist.
Genau. Ja.
Ah, das finde ich voll den guten Aspekt.
Ja. Noch eine Einsatzmöglichkeit, die mir gerade einfällt, ist Eingewöhnung begleiten mit Martin Mio. Das ist auch eine spannende Geschichte und eine hilfreiche Sache. Also gerade auch, wenn es schwierigere Eingewöhnungssituationen sind oder man das erste Mal ein neues Modell ausprobiert, wie Eingewöhnung der Peer Group zum Beispiel, und dann sagt es, das mag man irgendwie ein bisschen reflektieren, auch auf, über die Videoarbeit, ist das auch eine coole Sache. Ja,
das
weil
finde ich
man
gut,
da
Nummer.
diese, also gerade Eingewöhnung oder eben diesen Übergang am Morgen, da kann man richtig gut sichtbar machen, wie dieses Anschlussmachen funktioniert. Also dieser Punkt, wo das Kind zu mir auf den Arm möchte, zum Beispiel. Also was ist da davor passiert, dass es zu dieser dazu kommt, dass das Kind zu mir rüber möchte? Was habe ich davor alles gemacht? Was hat die Mama alles gemacht, dass das Kind das geschafft hat? Und das kann man so, also das finde ich auch das Spannende an Martin Mio, weil das so differenziert, also je mehr man damit arbeitet, desto differenzierter wird es, ist so mein Gefühl. Also ich lese gerade von Klaus Kokemoer das Buch von der Ohnmacht zur Handlungskompetenz. Und da habe ich auch jetzt nochmal besser verstanden, dass es bei diesem Anschlussmachen eben auch unterschiedliche Ebenen gibt. Also was irgendwie auch logisch ist, ne? Also wenn ein Kind gerade voll in der Körperlichkeit ist, ja, und irgendwie wild rumspringt, dann brauche ich das Kind nicht auf der kognitiven oder auf der emotionalen Ebene anzusprechen. Sondern dann greife ich irgendwie diese körperliche Ebene auf und mache darüber einen Anschluss. Wenn das Kind aber gerade voll in einem Gefühlsausbruch ist, dann nehme ich das und gehe darüber in Kontakt.
Dann hast du vorher gesagt, dass diese Art der Arbeit ja auch die, also eine Haltungsveränderung unterstützen kann. Und das ist ja was, das begegnet mir ganz viel auch in meiner Arbeit. Die Frage nach der Haltung. Wie kann ich Haltung verändern? Was muss dafür passieren? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Und das heißt aber, es müsste in dem Fall jetzt quasi jemand sein, der sagt, ich möchte das nochmal überprüfen? Oder wie stelle ich mir das vor? Ist das jetzt das schwierig gefragt, ne?
Schwierig gefragt. Ich überlege gerade, wie ich da schlau drauf antworten kann. Also, ich würde sagen, die Motivation ist im Grunde egal. Ja, und häufig ist ja geht ja die Motivation eh übers Kind.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, das ist der leichteste Zugang.
Ja.
So.
Das heißt, es würde gar nicht darum gehen zu sagen, hier, wir gucken jetzt mal alle nochmal unsere Haltung an.
Ja, genau,
sondern,
nee.
Sondern es gibt eben ein Thema und dann könnte ich sagen, hey, wir gucken uns das über Martin Mio an und dann passiert die Haltungsveränderung sozusagen im Hintergrund.
Im Prozess, ja.
Ah. Ja,
weil
das
ich
macht
dann,
Sinn.
Ja, genau. Also das muss gar nicht so schwer anfangen, von wegen, wir müssen hier alle mal gucken, wie hier jeder arbeitet, ne?
mit dem erhobenen Schimpfefinger?
Ja, genau. Das braucht es gar nicht.
Ja.
Und man kann es auch tatsächlich auch so nutzen und sich was Gutes tun damit.
Ja.
Also das hatte ich auch mit einer Mathe-Mio-Kollegin im Gespräch. Das war zwar da auf Eltern bezogen, also die gesagt hat, sie hat eine Familie, die kommen regelmäßig. Die haben ein Kind mit Behinderung und sind halt schon Jahre gewohnt, dass sie überwiegend gesagt bekommen, was ihr Kind alles nicht kann oder nicht können wird. Und die sagen, das tut ihnen so gut. Und sie gönnen, also sie gönnen sich das immer mal wieder, um da auch aufzutanken. Und Genauso kann das, könnte das ein Team auch so nutzen für sich, ja. Also wir wollen einfach mal sehen und sichtbar machen, wie wir wirken im Alltag. Mhm. Und dann ist das eine riesen Burnout-Prophylaxe auch.
Aha.
Ja, weil wenn ich mit dem Gefühl regelmäßig nach Hause gehe, ich habe heute nicht wirklich was geschafft, ja, oder heute war einfach nur wieder ein Riesenchaos. Mhm. Und das zieht sich über Wochen oder Monate, dann kann man sich ja denken, was da dann da im Anschluss kommt, ne? Mhm. Aber wenn ich mir bewusst werde, okay, ich habe hier der Lena geholfen, ihren krassen Gefühlssturm zu regulieren und danach wieder ins Spiel zu kommen. Ja, ich habe dem Tim geholfen in der Garderobe, für den das Ansehen immer furchtbar anstrengend ist, dass der ohne großen Stress in den Garten rauskommen konnte. So. Und wenn ich das auf dem Schirm habe, dann wächst mein Empfinden von, ich bin super kompetent, ja.
Mhm.
Und hier wahnsinnig wichtig mit dem, was ich tue.
Ja, was ja auch stimmt. Ja. Ich glaube, es ist wirklich im Alltag total schwierig, gerade wenn man jetzt, also es ist ja die Riesenkrankheitswelle auch momentan und so, zusätzlich zu dem Personalmangel.
Ja.
Und ich glaube, da kommt man schon schnell an den Punkt zu glauben, oh, es ist ja alles nur noch Abfertigung. Also das ist ja auch, was viele Fachkräfte in der Praxis zurückmelden, dass sie sagen, wir haben das Gefühl, wir sind eigentlich nur noch Aufbewahrung, es findet gar nicht mehr so viel statt.
Ja. 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 Und genau, also bei aller Belastung, die gerade da ist, also wäre es trotzdem furchtbar lohnenswert für ein Team, sich in die Richtung auf den Weg zu machen oder das mal auszuprobieren. So.
Mhm.
Weil ich glaube, dass das, was da für einen selber zurückkommt an Mehrwert, dass man das gar nicht so abschätzen kann vorher.
Mhm.
Also, dass der Return on Invest, dass der sehr groß ist. So.
Mhm. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Also, das kann ich mir absolut auch vorstellen. Wie lang sind denn dann so Sequenzen? Also, wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Stellst du denn eine Kamera auf und du filmst den ganzen Tag oder wie machst du das?
Nee, also es reichen Sequenzen von 5 bis 10 Minuten auf alle Fälle aus. Mhm. Auch schon 2, 3 Minuten sind gut.
Mhm.
Wenn man sagt, man möchte jetzt was ganz Bestimmtes drauf bekommen und dann lässt man die Kamera mal eine längere Zeit laufen, kann man das auch machen. Für ein Review auswerten, da reichen wirklich 5 bis 10 Minuten oder würde man sich halt dann aus diesem längeren Stück halt dann einzelne Teile raussuchen. Weil man im Review auch immer gucken muss, dass es nicht zu viele Informationen sind.
Mhm.
Also, dass das eine gute Struktur hat, dass das einen logischen Aufbau hat, so und so, dass man halt dann wieder in die Praxis gehen kann und das auch gut umsetzen kann.
Mhm.
Und wenn es zu viele Informationen sind, dann verliert sich das, ne, dann verliert sich der Effekt. Deswegen wählt man da eben dann nur ein paar Clips aus, auch wenn man Material für irgendwie 3, 4 Reviews hätte.
Mhm.
Genau, und deswegen reicht so eine Sequenz auch.
Mhm.
Ja.
Wir haben vorhin ganz am Anfang auch mal drüber gesprochen, dass es auch diese Annahme gibt, dass in der Situation, wenn gefilmt wird, dass man sich sowieso anders verhält, als man sich verhalten würde.
Ja.
Oder dass auch die Kamera sowieso was verändert. Kannst du dazu noch mal was sagen? Weil das finde ich auch spannend, weil ich kenne das auch, dass es dieses Urteil darüber gibt, dass so eine Kamera im Raum sofort alles verändert. Und wir haben damals im Studium gelernt, man soll gar nicht direkt anfangen zu filmen, sondern quasi ein paar Tage das Stativ schon mal aufstellen. Die Kamera, wir hatten damals Digicams, ja, schon ein paar Jahre her, das schon mal alles aufstellen und dann gewöhnen sich die Kinder da dran und man selber gewöhnt sich da dran und dann ist es alles nicht mehr so aufregend.
Ja, also es ist so, dass ich ja, nur weil da eine Kamera steht, nicht unbedingt andere Strategien habe, wie ich mit Situationen umgehe.
Das ist richtig.
Also ich bin vielleicht gehemmter erstmal, ja, oder fühle mich beobachtet. Also mein Gefühl ist irgendwie ein bisschen komisch so am Anfang. Bei den Kindern passiert es in der Regel, dass die sich halt interessieren, wenn das halt neu ist, ne, und sich das anschauen wollen. Ja, und wenn es das zweite und das dritte Mal passiert, dann ist es eben auch eine Gewöhnung. Und also ich habe selber bei mir gemerkt und auch die Rückmeldung von Fachkräften, die dann sagen, ja, die ersten paar Minuten ist es komisch und dann merkt man es gar nicht mehr. Ja.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kinder jetzt viel eher gewöhnt sind, dass ständig ein Handy auf die gehalten wird oder ein Tablet oder irgendwas. Für die ist
Ja.
das vielleicht gar nicht mehr so ungewohnt. Da verändert sich vielleicht gar nicht mehr so viel. Für die
Ja.
Fachkräfte vielleicht schon eher. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht herausfordernd ist, weil die Kinder vielleicht direkt dann sehen wollen, was ist da jetzt drauf?
Ja.
Was wurde da jetzt gemacht und so.
Genau. Und das ist ja, ich meine, das kann man ja aufgreifen, kann man mit den Kindern ja mal anschauen, durch so
Ja.
durchscrollen.
Ja.
Und genau, den Kindern gegenüber dann das zu erklären, was man da macht, ja, oder auch den Eltern gegenüber. Also das kann man immer gut über dieses Thema, ja, wir wollen noch besser werden, ja. Also wir wollen unsere Beziehungsqualität verbessern und den Kindern gegenüber zu sagen, wir wollen schauen, was wir schon gut machen, und wie wir euch noch besser helfen können in manchen Situationen, euch besser unterstützen können.
Das ist ja jetzt auch ein wichtiger Punkt, ne? Wenn ich jetzt zum Träger gehe und sage, wir wollen da filmen. Also ich kenne ganz viele Kitas, wie du gesagt hast, die sind nicht per se gegen das Filmen, die sind nur dagegen, das gezielt zu machen. Und man muss sich dann oft nochmal eine extra Einverständniserklärung
Ja.
holen von den Eltern, um zu videografieren. Aber
Ja.
das wäre ja zum Beispiel da ein ganz guter Tipp, ein ganz guter Hinweis, denn zu sagen, wir wollen gern besser werden.
Genau.
So,
Ja.
ja.
In die Richtung, genau. Oder Umsetzung vom Schutzkonzept fällt mir da auf. Ja, also das ist ja auch ein Weg zu sagen, wir wollen da unsere Arbeit reflektieren.
Also quasi ein Stück weit auch die Interaktionsqualität nochmal anzugucken, um unser Schutzkonzept zu stärken. Oder
Ja,
gibt es da
genau.
noch mehr Punkte, wo du sagen würdest, dafür ist es auch wichtig?
Nee, so in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast.
Finde ich auch. Also ich finde ja eh, wir wissen ja, dass Interaktionsqualität so ein Thema ist.
Ja.
Und da finde ich das schon auch gut und richtig und wichtig. Ich finde es ganz interessant, während wir hier so sprechen, versuche ich die ganze Zeit in meinem Kopf mir zu sagen, dass es nicht um eine Negativbewertung geht, sondern quasi rauszufinden, was läuft schon gut, was ist das Positive. Und mein Gefühl dazu ist trotzdem Abwehr. Das finde ich total spannend, gerade an mir selbst.
Ja. Also das ist das, sich einmal überwinden und sich trauen, es mal auszuprobieren. Und dann merkt man, also ich war mal in einem Team, da haben sich einige filmen lassen, einige waren noch sehr zögerlich und wollten nicht, ja. Und dann habe ich an einem Tag ein paar Reviews gemacht. Und dann irgendwann, und dann kamen dann die Nächsten und haben gesagt, die kommen alle mit so einem strahlenden Gesicht da raus. Ich will das auch. Ja.
Schön.
Genau. Voll schön. Und dann
Das
muss
ist
ich,
echt schön.
ja.
Ja,
Dann probier es aus.
dann komm mal.
Genau.
Sehr cool.
Da mir ist gerade noch was eingefallen zu den Einsatzmöglichkeiten auch noch. Auch Umsetzung von bedürfnisorientierter Pädagogik. Ja, weil damit kann man es auch einfach richtig gut sichtbar machen.
Ja.
Und im Mathe Mio steckt Bedürfnisorientierung auch voll mit drin. Ja, also Mathe Mio fragt halt nach der, also sagt immer, was ist die Botschaft hinter dem Verhalten? Und das ist so das Pendant zum, was ist der gute Grund? Genau, deswegen unterstützt das auf jeden Fall auch dabei.
Das müssen wir aufschreiben, das finde ich total gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich das Arbeiten erleichtert, dass es wirklich vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit ins Team bringt. Gerade wenn man auch das Gefühl hat, also das begegnet dir vielleicht auch, dass da noch gar nicht irgendwie groß was da ist in Richtung bedürfnisorientierte Pädagogik oder in Richtung auch in der Aktionsqualität, dass das wirklich toll sein kann zu sehen, an der und der Stelle greifen wir das schon auf, an der und der Stelle funktioniert es schon gut und daraus folgt ja dann automatisch, dass man in die Richtung noch weiterarbeiten will, dass man das noch mehr rausholen will, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Oder also ich erlebe es auch oft in Teams, die dann so sagen, ja, in den und den Situationen, da passt es, da funktioniert es auch, aber da und da kann ich mir Bedürfnisorientierung auf keinen Fall vorstellen, ja, weil ich dann Angst hätte, die ganze Gruppe will und so weiter. Und genau an solchen Knackpunkten, ne, oder wenn man so eine Hemmung hat, dann da noch einen Schritt weiter zu gehen, da kann das auch eine große Unterstützung sein.
Würdest du jetzt bei aller Begeisterung, kritische Nachfrage, also gibt es Situationen, wo du sagen würdest, dafür ist es nicht geeignet?
Also auf keinen Fall finde ich, was ein No-Go ist, dass irgendjemand heimlich gefilmt wird. Ja, also das ist einfach ethisch ein No-Go. Das hat nichts mit einer Grundhaltung zu tun, wo man sagt, man mag Menschen irgendwie in ihre Kraft bringen oder unterstützen. So. Also das heißt, geht für mich auch nicht, ein Kind heimlich zu filmen, finde ich auch eine schwierige Sache. Also ich finde, man kann da Kinder immer drüber informieren und sollte das auch machen. Und genauso im Kollegium, ne, das, weil dann ist es ja ein Instrument zum Überwachen oder zum und das macht es kaputt, so.
Ja, das zerstört ja, also es macht die Situation kaputt, aber es zerstört ja im Nachhinein auch komplett das Vertrauen eigentlich.
Ja.
Wenn man dann mitkriegt, oh, das wurde gefilmt, ja, das ist ja jetzt, ja. Also ja. Dann hat es ja wirklich einen kontrollierenden Aspekt und es hat auch einen bewertenden Aspekt dann.
Ja. Manchmal ist so die Idee, also wir filmen als erstes mal eben die allerschlimmsten Situationen so. Ja, das würde ich eher nicht machen. Beziehungsweise ist dann manchmal auch deshalb schon was verändert. Ja, weil die Aufmerksamkeit eine andere ist in dem Moment. Also das ist auch schon spannend, was das allein schon ausmacht. Genau, also das beschreibt der Klaus Kokumer auch in dem Buch ganz eindrücklich, dass es eben häufig so ist, dass dann Kinder nicht das Verhalten zeigen, wenn er dann da ist.
Ja.
Und dann fragt er, was ist denn heute anders? Und dann hat es eben, dann kommt häufig die Antwort, ja, ich bin irgendwie entspannter, ne? Also allein durch die Tatsache, dass da jetzt jemand kommt und unterstützt zum Beispiel oder weil die Aufmerksamkeit eine andere ist in der Situation. Genau, also das bewirkt schon was. Und dieses nicht mit der allerschwierigsten Situation anfangen. Also es macht eh Sinn, am Anfang von der Beratung immer eine Folgesituation und eine Leitungssituation zu filmen. So. Genau. Und ja, und ansonsten muss man gut gucken, so welche Bilder man, also auch wenn dann Szenen mal auf der aufgenommen sind, die sehr aggressives Verhalten zum Beispiel von einem Kind zeigen, wohl dosiert damit umzugehen und zu gucken, was davon zeige ich, aus welchem Grund. Ja? Also welche Informationen möchte ich da geben an die Fachkräfte? Eben nicht, damit ich den Effekt habe, dass sich das eventuell verstärkt, ja, dieses negative Bild, das von dem Kind eventuell schon da ist, sondern mit dem Ziel zu zeigen, welche Not das Kind in dieser Situation hat.
Ja. Und wenn du dann dir diese Videos anguckst, ist dann die eine Fachkraft dabei, um die es dann gerade geht, oder ist das im ganzen Team oder ist das so ein ist das flexibel?
Ja, klar. Ja. Ja. Also es kann Gründe geben, warum man das nur im kleinen Team macht. Und es kann aber auch logisch sein, dass gerade wenn es ein offenes Haus ist, dass das mit dem gesamten Team ist. Dann haben einfach alle dieselben Bilder gesehen. dieselben Informationen. Also das ist ja auch der große Vorteil, ne? Ich muss nicht wie in der Fallberatung ohne Videos halt dann irgendwie wild die Erinnerungen zusammentragen, ja, und dann überlegen, okay, und was davon ist jetzt wichtig von den Informationen, die wir da jetzt haben und ist hilfreich, sondern die liefern die Videobilder. Und dann muss man auch nicht mehr drüber diskutieren, ob das jetzt wirklich so war, ne? Sondern das ist sichtbar für alle. Und da, genau, da kann man schon mal viele Ressourcen sparen dadurch. Genau, und dann haben alle dieselben Infos und was jetzt dann verändert wird, in welcher Situation. Das wissen auch alle und können es umsetzen.
Was kommt dann häufiger vor, dass du das so einzeln machst oder dass du das im Gesamtteam machst?
Also tatsächlich mache ich jetzt so Fallberatungen, Fallvorstellungen aktuell noch gar nicht so viele, weil ich mich selber dann auch, ja, ich dann noch in der Akquise bin oder dabei bin, das irgendwie bekannt zu machen. Was ich jetzt schon häufiger gemacht habe, dass ich in Teams mal Artemio vorgestellt habe und die Möglichkeiten dazu. So. Und davor, als ich noch als pädagogische Qualitätsbegleitung unterwegs war, da habe ich das sowohl als auch gemacht. Also Reviews mit einzelnen Fachkräften, um ihnen Rückmeldung zu geben. Und aber zum Teil auch Situationen im gesamten Team besprochen. Genau, wie zum Beispiel einmal den Morgenkreis oder auch andere Situationen.
Ich habe noch eine Frage. Also ich habe viele Fragen heute. Wenn ich jetzt Leute selber im Team habe, die diese Mathemeo-Ausbildung haben und das dann anwenden können, ist das gut oder verändert das auch schon eigentlich dann die Situation? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich Leute habe, die das schon durchlaufen haben, dass das auf jeden Fall was macht im Gesamtteam mit der Haltung und in der Art und Weise, wie mit den Kindern umgegangen wird. Nur wenn die dann die Sachen filmen und das auswerten mit ihren KollegInnen, weiß ich jetzt nicht, ob das so hilfreich ist oder ob das schon, also weißt du, kann man das so trennen voneinander, dann ist meine Frage, glaube ich.
Also es gibt Einrichtungen, die das so machen, genau. Ich habe mir da schon eine Tenschel Sommer einen Podcast-Aufnahme gemacht, die davon erzählt, wie sie das in ihrer Einrichtung umsetzen und da haben alle eine Mathemeo-Ausbildung oder die Schulen auch immer wieder nach. Da funktioniert es gut. Also ich würde sagen, das kommt auf so, da ist man dann halt wieder beim Thema Selbstverständnis im Team, verstehen wir uns als lernende Organisation? Wie sehen wir da die Rollen verteilt? Genau, aber grundsätzlich kann man das so machen. Also da braucht es dann, also es gibt drei Stufen, den Practitioner oder den Praktiker, dann gibt es auf der zweiten Ebene den Elternberater und den Kollegentrainer und auf der dritten Stufe dann den Supervisor. Und um beraten, also um Reviews durchführen zu können, brauche ich diesen Kollegentrainer. Wenn man es in der Arbeit mit den Eltern auch anwenden möchte, dann ist die Kombi mit dem Elternberater sinnvoll. Genau. Und dann kann ich, wenn ich, also auf dieser mittleren Ebene kann ich eben auch Praktika ausbilden, kann ich die erste Stufe ausbilden. Das heißt, wenn ich die zweite Stufe habe, kann ich in meinem Team alle zum Practitioner ausbilden. Genau. Ja.
Und das heißt, die, mit der du gesprochen hast, die machen das so, die haben quasi diese zweite Ebene und die schulen dann immer die Leute nach, wenn die neu ins Team kommen. Genau. Dass sie dann alle zumindest auf der ersten Stufe dann sind.
Genau, die Leitung ist mittlerweile Supervisorin auch, macht das dann auch für den Träger übergreifend. Genau, die schulen immer wieder nach und bei denen ist es fest etabliert mittlerweile.
Spannend. Jetzt komme ich gerade auf eine ganz naheliegende Frage, die hätte ich dir am Anfang stellen können. Wer hat sich das denn überhaupt alles ausgedacht? Wo kommt das denn her?
Über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Wir sprechen hier gerade über Ausbildungen und über Stufen. Und da dachte ich, Moment mal, das hat sich doch mal jemand überlegt, wie das geht. Ja. Erzähl mal das noch bitte.
Ja, genau. Das war die Maria Arz.
Beste kommt zum Schluss. Nochmal, wer?
Die Maria Arz war das. Eine Niederländerin. Die sehr, sehr aktiv ist und auch noch ausbildet, die weltweit unterwegs ist tatsächlich und ihre Methode bis nach Australien getragen hat und nach Indien und nach Skandinavien. Und die hat es entwickelt, so in den 70er, 80er Jahren. Und die hatte so ein Schlüsselerlebnis. Die hat selber auf einer Wohngruppe gearbeitet für Kinder und Jugendliche mit Autismus.
Mhm.
Und da gab es eine Situation mit einer Mutter, die da an einem Sonntagnachmittag zu Besuch war und die sie in Interaktion mit ihrem Kind beobachtet hat und die dann gesagt hat, du musst mir zeigen, wie das geht. Ja, ich habe die Liebe, ich habe die Ressourcen, aber mir fehlt das Wissen. Ja, mhm. Und du musst mir das zeigen. Und dann hat sie angefangen zu filmen, also in Familien. Sie war lange auf Säuglingsstationen unterwegs und hat da beobachtet und hat gefilmt und hat aus diesem ganzen Filmmaterial diese Interaktionselemente rausgezogen. Also hat geguckt, was machen Menschen miteinander, wenn Interaktion und Beziehung gut funktioniert.
Mhm.
Und was fehlt dann eben, wenn es nicht gut funktioniert? Hat auch ganz viel eben ja zum Thema Autismus auch gemacht. Und da sieht man eben auch die Bandbreite, auch Pflege, Demenz. Jetzt hatte sie kürzlich, gab es ein Projekt mit Frühchen auf einer Neonatologie, wo sie Ärzte und Pfleger geschult hat. Und wo eben dann auch messbar war, ja, dass Frühchen eine geringere Pulsfrequenz hatten, wenn benannt wurde, was jetzt gleich passiert.
Mhm.
Oder wenn auch erstmal das Anschlussmachen passiert ist. So.
Mhm.
Also es hat Auswirkungen auch aufs Nervensystem. So. Und auf den Stresspegel.
Mhm.
Genau, also Mate Meo kann man einsetzen von der Geburt bis zum Tod.
Ja, und ja quasi in allen Gebieten,
mhm.
also gar nicht nur in Kita oder mit
genau.
Eltern, sondern ja quasi überall.
Schule
Ist ja eigentlich
auch.
Clever.
Genau, also ihre Schwester, die Jossi-Arzt, die hat den Bereich Schule abgedeckt, die ist leider letztes Jahr verstorben, aber die hat dazu ganz viel gemacht. Genau, also das ist wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen hilfreich.
Mhm.
Und wenn man es beruflich wenn man sich beruflich damit beschäftigt, dann kann man trotzdem auch, also profitiert man im privaten Bereich auch immens davon.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also allein dadurch, dass man ja geschult wird, auf die Sachen zu gucken, die schon gut laufen,
Mhm.
das macht ja einfach auch schon viel, denke ich.
Ja.
Ja, krass spannend. Und das heißt, dann hat sie sich irgendwann überlegt, jetzt machen wir da eine Ausbildung draus. Los.
Genau, also wie diese Struktur genau entstanden ist, das weiß ich jetzt nicht, aber sie wird sich was dabei gedacht haben. Genau, also die Stufen sind im Grunde die, dass du in der ersten Stufe die Methode kennenlernst und lernst, wie du sie in deinem Arbeitsfeld einsetzen kannst.
Mhm.
Also in deiner eigenen Interaktion und Beziehungsgestaltung.
Mhm.
Und auf der zweiten Stufe eben die Beratung lernst durchzuführen. Und dann die dritte Stufe eben Ausbildung und Supervision von Mate Meo-Leuten machst.
Mhm. Und wenn ich mich jetzt für diese Ausbildung interessiere, kann ich dann einfach zu irgendjemand gehen und sagen, hey, bild mich da mal aus, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir weiß, du hast es gemacht und du könntest
ja.
mich da ausbilden? Oder
Mhm.
gibt es da offizielle Schulen dafür? Wie funktioniert das?
Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich strukturiert. Also es gibt Mate Meo-Institute.
Mhm.
Genau. Entschuldigung, und es gibt Einzelpersonen, also einzelne Supervisoren oder Supervisoren in Ausbildung oder Berater, Kollegen, Trainer, die ausbilden.
Mhm.
Genau, also wenn man matemio.com auf der Seite findet man eine Übersicht über die ganzen ausgebildeten Matemio-Leute, da kann man seine Postleitzahl angeben und kann dann mal gucken, wer da so auftaucht in der eigenen Region. Und es gibt aber auch immer mehr, die Online-Ausbildungen anbieten.
Mhm.
Ja.
Ja, macht ja auch Sinn. Und wenn ich jetzt, da hatten wir es ja vorher schon mal kurz davon, wenn ich jetzt denke, oh, das wäre cool für meine Einrichtung, da hätte ich gern jemand, der da live oder auch online drauf guckt, dann könnte ich ja dich anschreiben.
Mhm, genau.
Wo, ja. Wie erreiche ich dich denn, wenn ich das machen möchte?
Über Instagram zum Beispiel. Mate Meo_Caroline Ich habe eine Website, www.caroline-schneider.de. Ich schreibe mich mit K, das ist auch wichtig.
Ja, das ist wichtig.
Genau, die zwei Sachen sind, glaube ich, so die wichtigsten Zugänge zu mir.
Ja,
E-Mail
und du
geht
hast auch
natürlich
einen
auch.
Podcast, ne?
Genau, ich habe auch einen, der heißt Mit Herzverstand und Bauchgefühl. Ja.
Das ist ein sehr schöner Podcast. Ich war da auch schon zu
Genau,
Gast.
die Bea war auch schon da, ja.
Genau, nee, aber wirklich. Super. Dann, glaube ich, sind wir schon hier ziemlich am Ende. Gibt es irgendwas, was dir jetzt noch wichtig wäre, was ich dich nicht gefragt habe oder wo wir noch nicht drüber gesprochen haben?
Also, ich mag nur abschließend nochmal sagen, seid mutig und probiert's aus. Weil ihr könnt nur gewinnen und profitieren davon. Es ist wirklich so. Auch wenn es erst eine Überwindung kostet. Aber das ist ja mit, wenn man über seine Komfortzone hinausgeht, ja immer erstmal so. Und dann wird's immer besser. Dann wird's immer gut.
Ja, und ich glaube, mit jemandem an der Seite, bei dem ich das Gefühl habe, da matcht das irgendwie und da geht das gut, da ist auch die Hemmschwelle wahrscheinlich kleiner, könnte ich mir vorstellen, wie wenn ich
Genau.
jetzt denke, oh, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob ich den mag oder ob ich die mag.
Ja.
Okay, sehr schön. Dann bedanke ich mich sehr, dass du hier bei mir warst in deiner
Ja.
Infowelt, dass das jetzt
Danke
endlich
dir.
mal geklappt hat,
Ja.
nachdem wir unseren Termin, ich glaube, dreimal verschoben haben. ja, so, und für alle, die zuhören, wir freuen uns sehr, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr die mit anderen Leuten teilt, wenn ihr vielleicht eine Rückmeldung geben möchtet an Caroline oder an mich, was euch das geholfen hat, ob es euch was geholfen hat, das wäre vielleicht auch ganz schön. Genau, und ansonsten hören wir uns hier wieder in 2 Wochen zur nächsten Folge der naiven Welt. Meine Güte, ich kann schon nicht mehr richtig sprechen jetzt. Bis dann, ciao, tschüss, Caroline.
Ciao.